Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Was bedeutet der geplante Leistungsabbau für Postverbündner Dörfer? Wir haben uns in Obersachsen ein Bild gemacht. Wie gehen Sportvereine mit den geplanten Kürzungen vom Förderprogramm Jugend und Sport um? Wir haben den Puls bei den Verantwortlichen gefühlt. Zuerst aber gehen wir ins Misox und fragen, wie es ein Jahr nach dem schweren Unwetter jetzt weitergeht. Das und noch mehr gibt es in der nächsten Viertelstunde. Am Mikrofon ist der Florian Mani. Guten Abend miteinander. Es ist über ein Jahr her, seit im Misox ein Erdrutsch einen Teil von A13 mitgerissen und Sorte in Lostallo zerstört hat. Inzwischen sind Spendengelder von rund 3 Millionen Franken zusammengekommen, um das Gebiet wieder aufzubauen. Und es ist schon viel geräumt und gebaut worden. Über den aktuellen Stand berichtet Zarina von Weissafloh.
Am 21. Juni 2024 haben im Misox wegen einem katastrophalen Unwetter Einwohnerinnen und Einwohner ihres Daheim verloren. Der Tessiner Tourismus war lahmgelegt und Flüsse haben die Strassen geflutet. Jetzt, über ein Jahr später, schätzt Luca Plotze vom Amt für Wald und Natur Gefahren Graubünden die Lage im Misox als sicherer ein.
Weil wir haben verschiedene Sofortmaßnahmen ausgeführt. Also wir haben die Becken wieder freigemacht, wir haben die Becken wieder freigemacht und wir haben auch gewisse Sachen schon verbessert.
Es sind Schutzdämme und Abflusskanäle gebaut und Hänge gesichert worden. Die Region rechnet mit 84 Millionen Franken Aufwand, zahlt von Kanton, Bund, Gemeinden und Spendengelder. Die Arbeiten sind mit dem aber noch längst nicht abgeschlossen. Es gibt laut Luca Plotze zwei grosse Herausforderungen für den Kanton.
Erstens, die Gemeinde Lostallo begleitet in das Hauptproblem Sorte. Und das zweite ist Naturgefahren. Wir sind wirklich intensiv am Arbeiten, um die Gefahrenbeurteilung von Mesocco bis San Vittorio zu machen.
Etwa ein Drittel der Gefahrenkarten müsse angepasst werden. Das will der Kanton bis nächstes Frühling abschliessen. Auch betreffend Sorte scheint eine Lösung in Sicht. Dort sind nämlich immer noch 20 Personen evakuiert. Für rund 7 Millionen Franken gibt es voraussichtlich einen Schutzdamm. Das ist zumindest eine von zwei Varianten. Hier dabei hat die Bevölkerung dürfen mitreden.
Der Gemeindevorstand hat alle Einwohner von Sorte gefragt, oder was wollen, wenn er zurück oder wenn er eher umsiedeln. Und die meisten haben gesagt, wir wollen wieder zurück. Und darum hat die Gemeinde auch die Variante Verbauung jetzt prüfen lassen.
Auch der Gemeindepräsident von Lostallo, der Nicola Giudicetti, ist vom Schutzdamm überzeugt.
Mit dieser Lösung haben wir eine komplette Protektion von der Sorte. Auch das Brücke, die von Sorte rechts und links hat ihre Protektion. Das ist die beste Variante, absolut. Die andere Variante, Auszonung, bedeutet auch für uns, dass wir haben sehr viele juristische Probleme mit Rekursen, mit den Leuten.
Und gleich. Die Gemeinde Lostallo hat ein Jahr nach der Katastrophe noch nicht definitiv entschieden, was die Sorte passieren soll. Sie reicht bei Bund und Kanton beide Varianten zum Prüfen ein, also der Schutzdamm und die Umsiedlung. Der Gemeindepräsident Nicola Giudicetti würde Sorte nur ungern aufgeben.
Klar, es sind nur 20 Personen, aber es ist ihre eigene Haus, wo sie immer gelebt haben. Und außer diese 20 Personen gibt es noch Bauland. Die sind von Leuten, die eventuell denken, eine nächste Überbauung von dieser. Und mit der Variante Schutzdamm haben wir eine Sicherheit auch für die Dorf.
Für was sich Bund und Kanton aussprechen, kann der Gemeindepräsident nicht abschätzen. In der Zwischenzeit werden Bewohnerinnen und Bewohner von Sorte mit Spendengeldern unterstützt.
Wenn Bund und Kanton sich für eine Variante entscheiden, ist noch unklar. Das Gleiche gilt für die Frage, wie die A13 im Misox vor künftigen Murgen geschützt werden könnte. Nach dem Schweizer kommt jetzt langsam aber sicher ein bisschen Erfrischung auf uns zu. Die ist auch bitter nötig. Der Juni war nämlich auf die ganze Schweiz gesehen fast 4 Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Das heisst im Umkehrschluss, es war der zweitheisseste Juni seit Messbeginn 1864. Auch einen neuen Rekord hat es gegeben. Das persönliche Empfinden, dass es recht warm war, beleidigt der Bund mit seinem Klimabericht für den Juni. Zu Davos sei zum Beispiel der Monat 3,5 Grad wärmer gewesen als der Referenzwert der Jahre 1991 bis 2020. Es sei in der ganzen Südostschweiz viel Sommer- und Hitzetage gegeben, sagt Michael Eichmann von Meteo News.
Bei Sommertagen reden wir von Tagen, wo die Maximaltemperaturen 25 Grad und mehr reichen. Und da haben wir um die 20 Sommertage können registrieren. Normal im Juni wären eher so etwa 11 bis 13 für Chur. Für andere Regionen sieht das ein bisschen anders aus. Aber man sieht schon die Dimensionen, sind wir fast doppelt so hoch. Und auch bei den Hitzetagen, also über 30 Grad, da haben wir in Chur 7 Grad. In der Norm wären da 3,7. Also man sieht, dass wir bei den Ausrissern nach oben zum Teil doppelt so viele Tage registriert haben.
Gerade am letzten Wochenende hat es einen absoluten Rekord gegeben. So ist am 28. Juni, also am letzten Samstag, die 0-Grad-Grenze auf 5.124 Meter gelegen.
Das hat es in dem Sinne noch nie gegeben, dass im Juni 0-Grad-Grenze auf über 5000 Meter ist. Wir sind da deutlich drüber gewesen vom bisherigen Rekord, rund 200 Meter, wo wir höher gewesen sind. Und auch der absolute Rekord, der stammt vom August und ist dort bei etwa knapp 5300 Meter. Also da sind wir auch nicht mehr so weit davon entfernt gewesen. Generell kann man sagen, dass 0-Grad-Grenzen von über 5000 Meter relativ selten sind und bis jetzt erst etwa 8 Mal registriert worden sind. Und man muss sagen, 7 von diesen 8 sind in den letzten 3 Jahren passiert.
Man könne also von einem Trend reden. Die grosse Hitze sei jetzt aber für das erste Mal vorbei, sagt Michael Eichmann. Es werde nasser und kälter. Grund dafür sei eine Kaltfront.
Die wird im Laufe des Sonntag, Nacht auf den Montag, eben so in diesem Bereich uns erreichen. Und eben dann einerseits wird das begleitet sein von starken Niederschlägen. In der ersten Phase auch noch mit Gewitter, nachher dann vielleicht eher den recht verbreiteten Regen, der dann auch zum Teil größere Mengen kann bringen. Die Temperaturen, die gehen dann zurück. Also haben wir am Montag nur noch so 22 Grad. Also es fühlt sich dann doch frischer an. Aber eben, es ist gut, um ein bisschen durchlüften. Und die hitzeplagten Leute, die können dort einmal mehr ein bisschen durchschnaufen.
Der Juni war also warm mit wenig Regen. Die Aussage gilt aber nicht für die ganze Südostschweiz. Im Misox und im Bergell hat es nämlich mehr geregnet als im langjährigen Durchschnitt. Sei es ein Schwingclub, eine Pfadi-Abteilung oder ein Turnverein. Alle, die ein Programm für Kinder und Jugendliche anbieten, können beim Förderprogramm Jugend und Sport Unterstützungsgelder beantragen. Seit der Gründung vor 50 Jahren ist der I&S immer weiter gewachsen und teurer geworden. Darum will der Bund diese Gelder kürzen. Was das für drei Sportvereine aus der Region heisst, im Beitrag von Jasmin Schneider.
Etwa 200'000 Sportvereine gibt es in der Schweiz. Knapp die Hälfte davon kriegt Beiträge vom Förderprogramm Jugend und Sport. 115 Millionen Franken hat der Bund letztes Jahr dafür ausgegeben. Auch verschiedene Vereine im Kanton Graubünden kriegen Gelder aus dem Topf. Einer davon ist der Skiclub Obersachsen. Die geplante Kürzung von 20% fällt ins Gewicht, wie der Präsident Roger Keller sagt.
Ja, es ist wie bei jedem Club, es ist ein Beitrag, der einfach zählt. Und bei uns, wo relativ ressourcenintensiv ist, insbesondere Material, Löhne, drum und dran, fällt das sehr wohl ins Gewicht. Ja.
Wie viel vom Budget I&S-Gelder ausmachen, kann der Roger Keller nicht sagen. Es sei aber ein wesentlicher Betrag. Den muss der Skiclub Obersachsen auffangen. Konkrete Pläne sind noch nicht um.
Eins ist natürlich immer ein Mitgliederbeitrag. Wir sind parallel schon an der GV mit den Mitgliederbeiträgen auf. Das andere ist natürlich auch die Sponsoren angehen. Das ist generell ein schwieriges Thema, weil wir auch sonst höhere Kosten haben, überall.
Dass die I&S-Gelder gekürzt werden, deftend auf Verein wird Pfadig spüren. Dort werden die Leitenden in der Regel nicht entlöhnt, die Beiträge fließend ins Lagerbudget hinein, sodass die teilnehmenden Kinder möglichst wenig zahlen müssen, wie Olivia Fetsch sagt. Sie ist ihre Kantonsleitung für Pfadi und zuständig für die Betreuung.
Wir können das nicht kompensieren, einfach so mit einem Fingerschnips. Es muss mit höheren Lagerbeiträgen gerechnet werden und noch mit mehr Aufwand für all die Leiterinnen, die das alles schon ehrenamtlich machen, dass noch mehr Männer auf Sponsorinnen-Suche gehen und Aktionen starten, um die Kasse zu füllen.
Eine andere Auswirkung dürfte die Kürzung der I&S-Gelder beim Kinderturnen Scharanz haben. Dort betrifft es vor allem die Entlöhnung der Leiterinnen und Leiter, wie Regula Mohr sagt, sie ist Präsidentin von Jugi Riga Scharanz.
Die Jugi Scharanz ist in dem Sinn nicht abhängig von diesen Geldern, weil die Gelder, die wir vom I&S kriegen, die fliessen gerade direkt in die Kasse eigentlich von unseren Leitern, weil das ist für uns so ein bisschen noch wichtig, weil die Leiter machen auch den Kurs und darum finden wir, dass sie auch den Lohn kriegen sollen.
Die Leiterinnen und Leiter kriegen jetzt 1,30 Franken pro Kind und Stunde. Ab nächstes Jahr ist es noch 1 Franken und 4 Rappen. Wie Regula Mohr befürchtet, könnte es ohne die Beiträge darum schwieriger werden, um genug Leute zu finden, die das Kinderturnen leiten wollen.
Wir platzen jetzt eigentlich schon fest. Also wir haben jetzt Leiterinnen, die für das nächste Schuljahr 2 Gruppen dürfen unterrichten, also 2 nacheinander. Und das ist je nachdem halt auch, wenn man noch arbeitstätig ist, 100%, sehr schwierig. Und ich denke, es wird nicht viel mehr Motivation werden, wenn dann die I&S-Gelder auch noch gekürzt werden.
Um wie viel genau die Gelder für das Sportförderungsprogramm I&S gekürzt werden, ist noch nicht klar. Das legt das Parlament in der Budgetdebatte im Dezember fest. I&S rechnet mit 20% weniger Geld nächstes Jahr.
Kürzer will der Bund die Gelder, weil es zu gut läuft. Seit der Gründung vor 50 Jahren ist der I&S immer weiter gewachsen und teurer geworden. Der Bund will auch bei der Post reduzieren. So soll die Postverordnung neu angepasst werden. Darüber haben wir schon berichtet. Die neuen Regelungen würden vor allem die Postzustellung in den Bündner Randregionen treffen. Eine von ihnen ist die Gemeinde Obersaxen-Mundaun. Die Valerie Schlegel war vor Ort.
Früher hatte die Gemeinde Obersaxen-Mundaun 6 Postfilialen. Heute gibt es gar keine mehr. Das Einzige, was bleibt, ist eine integrierte Poststelle in der Dorflada. Obwohl die Einwohner froh sind, dass die Postdienstleistungen nicht ganz weggehen, gibt es laut dem Gemeindepräsident Ernst Sachs einige, die die Filialen vermissen.
Ja, das Postthema und die Postversorgung ist natürlich in der Gemeinde immer ein Thema. Auf der Post trifft man sich. Heute ist es noch eine Postagentur, also ein massiver Abbau vom Angebot. Aber wenn es jetzt einen weiteren Abbau gibt, glaube ich, dann ist es dann irgendwann mal zu viel.
Und genau das hat die Post und der Bund vor. Die Leistungen sollten noch mehr abgebaut werden. In einer Vernehmlassung wird eine 5-Häuser-Regelung erwähnt. Auf einer Fläche von 100 auf 100 Meter müssen 5 ganzjährig bewohnte Häuser stehen oder maximal 1 Minute mit dem Auto von einer Siedlung entfernt sein. Sonst wird die Post nicht mehr wie gewohnt verteilt. Für Obersaxen könnte das problematisch werden.
Wir haben 31 Fraktionen oder Dörfer verteilt auf die ganze Ebene hier in der Gemeinde Obersaxen-Mundaun und hat sicher der eine oder andere, der unter diese Regelung fallen würde. Für die wäre es ein massiver Leistungsabbau. Vor allem vielleicht Tageszeitungen und auch amtliche Zustellungen. Nicht? Wäre ja nachher nicht sichergestellt, dass wir amtliche Zustellungen bei allen könnten erreichen.
Dazu kommt, dass die Gemeinde über 80% Zweitwohnungen hat. Bei diesen Häusern müsste die Post sowieso keinen Brief mehr liefern. Für die ganzen Erneuerungen hat der Gemeindepräsident wenig Verständnis.
Also ich finde das schlecht, wenn man Versorgung in der Schweiz, die Grundversorgung, wo ja die Post sicher ein Teil davon ist, nicht kann gewährleisten und nicht aufrechterhalten kann. Der Abbau dürfen wir in den Berggebieten nicht einfach so akzeptieren. Das soll nicht immer zulasten der Randregionen abgebaut werden.
Geplant ist, dass man für die Leute, die von diesen neuen Regelungen betroffen werden, im Einzelfall eine Lösung findet. Beispielsweise ein Postfach.
Ja, Postfach ist ein lustiges Stichwort. Die sind in der Gemeinde abgeschafft worden durch Post. Und jetzt werden sie wahrscheinlich dann irgendwie wieder einführen, wenn sie es ein bisschen konzentrieren müssen. Also von dem her ist es schon spannend, wie die Entwicklung läuft. Wir werden aber auf jeden Fall sicher uns einsetzen, dass die Grundversorgung sichergestellt bleibt.
Aktuell heisst es abwarten. Es handelt sich bei diesen Regelungen noch um eine Vernehmlassung, die noch nicht fix ist. Der Ernst Sachs, Gemeindepräsident von Obersaxen-Mundaun, sagt aber, die Gemeinde wird sich noch gegen die Pläne der Post positionieren.
Immer weniger Filialen und vielleicht bald weniger Zustellungen. Ein Blick in den Norden könnte uns Zukunft zeigen. In Dänemark werden ab dem nächsten Jahr nämlich keine Briefe mehr zugestellt. St. Moritz steht hinter dem Ausbau vom Flugplatz Samada. Das hat die Abstimmung am letzten Sonntag gezeigt. Fix ist aber noch nichts. Jetzt sind die restlichen Oberengadiner Gemeinden am Zug, die nicht gleich stark vom Flugplatz profitieren wie St. Moritz. Wie geht es jetzt also weiter? Nochmal die Valerie Schlegel.
Die Sanierung vom Flugplatz Samada kostet fast 70 Millionen Franken. Mit mehr als der Hälfte dieser Kosten sollten die Gemeinden im Oberengadin übernehmen, also fast 40 Millionen Franken. Eine dieser Trägergemeinden ist Pontresina. Sie sollten laut dem Verteilschlüssel etwa 10% übernehmen. Die Gemeindepräsidentin von Pontresina, Nora Saraz-Kazin von der Grünen-Liberalen Partei, findet den Schritt nötig.
Für unsere Region, für unseren Tourismus und für unsere Wirtschaft ist der Flughafen zentral, enorm wichtig. Es ist natürlich im Moment eine Situation, wo sehr viele auch regionale Investitionen auf unsere Gemeinden zukommen. Wir in Pontresina sind da aber in der glücklichen Lage, dass wir finanziell sehr sicher auf sicheren Beinen stehen. Und ich bin zuversichtlich, dass da die Zustimmung überwiegt. Die
Zahlen vom Flugplatz sind beeindruckend. 15'000 Flüge im Jahr und ein Umsatz von etwa 200 Millionen Franken. Profitieren dort hauptsächlich die Gemeinde St. Moritz. Das unter anderem erklärt, warum die Bevölkerung letzten Sonntag mit einer grossen Mehrheit für einen Sonderbeitrag von 5 Millionen Franken gestimmt hat. Das bedeutet, dass St. Moritz sich mit fast 20 Millionen Franken am Ausbau beteiligen würde. Pontresina hingegen hat weniger Luxusgäste, die mit dem Flüger kommen. Trotzdem käme die Sanierung auch innen zu gut.
Auch wir haben natürlich einzelne Hotelgäste, die auch mit dem Flugzeug anreisen. Es ist ein USP, dass man bei uns im Tal mit dem Flugzeug oder mit dem Helikopter anreisen kann, soweit man das möchte. Das machen ja einen ganz kleinen Teil von unseren Gästen, sind wir uns auch bewusst. Aber nichtsdestotrotz, ich bin zuversichtlich, dass da die Zustimmung überwiegt.
Investitionen von insgesamt fast 70 Millionen Franken. Das klingt ganz nach einem Luxusflugplatz für die Schönen und Reichen. Der Vizepräsident der Infrastrukturunternehmung Regionalflughafen Samada, der Gian-Peter Nickli, ist anderer Meinung.
Nein, es gibt auf keinen Fall einen Luxusflughafen, sondern das, was man jetzt investiert, ist betriebsnotwendig und entspricht den Bedürfnissen, die man heute hat, um alles unter Dach zu bringen und einen ordentlichen Betrieb gewährleisten kann. Also es gibt auf keinen Fall einen Luxusflughafen.
Ein Nein von der Trägergemeinde wird das ganze Projekt auf Eis legen. Wie lange der Flugplatz, so wie er jetzt ist, noch betrieben werden kann, weiss der Gian-Peter Nickli nicht. Er möchte aber lieber davon ausgehen, dass die Gemeinde am Projekt zustimmt.
Mitte August wird dann darüber abgestimmt, wie es mit dem Flugplatz weitergeht. Mit dem Ja von St. Moritz hat das Projekt schon einmal eine erste Hürde gemeistert. Und das war es mit dem heutigen Infokompakt. Die ganze Sendung gibt es zum Nachlosen unter radiogarischen.ch oder überall dort, wo ihr Podcasts loset. Am Mikrofon war Florian Mani. Ich wünsche einen schönen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.